Ahoi und herzlich willkommen bei Schiff Captain Mannschaft, dem ersten deutschsprachigen Podcast über Segeln, Seemannschaft und Boote. Ich bin Bernhard Fischer und ich bin gerade zurückgekommen vom letzten Segeltörn für heuer bzw. Trainingstörn. Das war ein B3 on Water Schwerwettertraining, das ich hier abgehalten habe mit einigen Interessierten, wo wir jetzt mehrere Tage lang uns eingiebig mit verschiedenen Taktiken und Trainings und Segelsätzen und sonstigen Dingen rund um das Schwerwetter beschäftigt haben. Bei B3 on Water bin ich schon seit mehreren Jahren Skipper. Ich möchte da jetzt auch, also Ausbildungsskipper, ich möchte da betonen, es ist jetzt kein Sponsoring sozusagen, ich bin hier nicht gesponsert, aber ich kann es trotzdem nur allen, die sich für eine sehr fundierte Ausbildung interessieren, wärmstens empfehlen. Ich kenne alle Skipper, die dort arbeiten und den Chef natürlich auch persönlich, und es ist eine wirklich sehr gute Ausbildung, wo man einen guten Werkzeugkoffer sozusagen mitbekommt, wenn man seine ersten Turns beginnt. Ja, wer sich da mehr interessiert, kann natürlich auf die Homepage gehen. Das ist b3-onwater.at. Im heutigen Podcast geht es auch um Schwerwetter. Ich möchte da ein paar Dinge erzählen oder berichten, die ich persönlich für sehr wichtig halte. Vorher vielleicht ein paar Fakten zu unserem Training, was wir da abgehalten haben. Also das Training findet im Spätherbst natürlich statt, da die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher ist, dass das Wetter so ist, dass man unter Umständen auch tatsächlich zu, unter Anführungszeichen, schwerem Wetter kommt. Ja. Wobei schweres Wetter natürlich sehr relativ ist. Das ist eine Sache, die jeder natürlich ein bisschen anders definiert. Und bei dem einen sind 20 Knoten schon schweres Wetter und er flüchtet im Hafen, und beim anderen beginnt dann erst der Spaß. Und nicht einmal die Meteorologen sind sich ganz einig. Wenn man auf der Beaufort-Skala nachliest, dann ist der Begriff Sturm, also auf der deutschsprachigen Beaufort-Skala, in der Stufe 9 eingeordnet. In der englischsprachigen Skala ist derselbe Begriff Storm allerdings erst bei der Windstärke 10 zu finden. Wir waren also in Kroatien unterwegs, gestartet in Biograd, wo der Heimathafen ist, wo die Schulboote auch liegen von B3. Und es war eine sehr traumhafte Woche. Und ich muss sagen, normalerweise so im Spätherbst bin ich eigentlich dann höchstens nur mehr mit Überstellungen unterwegs, aber nicht direkt mit um die Inseln segeln. Und ich kann das nur wirklich jedem empfehlen, da mal hinzufahren. Es ist einfach traumhaft. Die Stimmung ist ganz besonders. Man ist völlig alleine. Es ist in den Häfen nichts los. Alle Schiffe, also die Charterschiffe jetzt in den großen Charterhäfen wie also Biograd zum Beispiel. Also Biograd ist jetzt kein großer Charterhafen, aber sind doch einige Boote dort. Sind sämtliche Boote abgerüstet, beziehungsweise sind gerade dabei, abgerüstet zu werden. Also weit und breit kein Tourist zu sehen, und in den anderen Inselhäfen in Kroatien, also da ist alles ausgestorben und weit und breit kein Mensch, außer ein paar Einheimische, die den Winter über nach wie vor auf den Inseln verbringen, sind dort halt dann noch anwesend. Ja, seglerisch begegnet einem niemand, es ist alles leer. Wir haben in den allen Tagen, also wir waren jetzt 6 Tage permanent unterwegs. In den 6 Tagen ist uns ein einziges Boot begegnet, das im Baschmanski-Kanal trainiert hat, also auf der Strecke zwischen Sada und Biograd. Und das war ganz offensichtlich ein Performance-Racer oder zumindest irgendein Racer, was man auf die Entfernung so gesehen hat, mit Kevlar-Segeln. Und die haben dort trainiert. Ansonsten ist uns weit und breit kein einziges Segelboot begegnet. Die Stimmung ist ganz besonders, weil die Sonne geht so spät auf, also allerfrühestens 7 Uhr, ich weiß jetzt gar nicht genau, aber 7, 7.15 sowas geht die Sonne auf. Und der Höchststand ist natürlich auch sehr tief, das heißt, die Sonne steigt langsam und sinkt langsam wieder. Um kurz nach 16 Uhr ist dann Sonnenuntergang und die Dämmerung dauert dann noch eine halbe, dreiviertel Stunde sowas, und dann ist es also stockfinster, also spätestens um 17 Uhr ist es finster. Dementsprechend ist es auch eine relativ einfach, eine Nachtfahrt zu machen, zumindest wenn man dem österreichischen Gesetzgeber folgt, ja, bei dem eine Nachtfahrt ja dann gilt, wenn man mindestens 3 Stunden, glaube ich, ist aktuell die Regelung, nach Sonnenuntergang in einen Hafen einfährt, dann gilt das als, als Nachtfahrt. Das heißt, wenn um 16.15 Uhr die Sonne untergeht, dann ist man also praktisch um 19 Uhr, legt man dann an, genau rechtzeitig zum Abendessen und kann sich eine Nachtfahrt aufschreiben. Für alle, die noch Nachtfahrten brauchen, für ihre Zeugnisse, Scheine oder sonst irgendetwas. Ja, aber unabhängig davon, es ist sehr traumhaft, schön, weit und breit, keine Menschenseele, die Häfen sind leer, man muss sich keine Gedanken darüber machen, ob man irgendwo einen Platz bekommt, man legt einfach an. Es ist natürlich nicht heiß, also untertags ohne Ölzeug ist es nicht möglich. Also wir haben auch jetzt am letzten Tag oder letzten 2 Tage auch Sonnenschein gehabt, aber ohne Ölzeug, also ist es trotzdem nicht auszuhalten, also zumindest die Jacke braucht man auf jeden Fall, und wann der Wind geht, dann sowieso. Jo, am Abend ist es dann finster, kochen, beisammensitzen, Heizung am Boden, am Boot aufdrehen, plaudern über dieses und jenes. Wettermäßig haben wir durch die Bank eigentlich einiges gehabt, also von Bora bis hin zu Sonnenschein und wenig Wind oder nahezu Flaute war alles dabei. Die ersten 3 Tage haben wir eine schon beachtliche Bora gehabt eigentlich. Das heißt, Bora ist der Nordostwind, der kalte war auch deutlich zu spüren, dass es tagtäglich um einiges kälter geworden ist. Und haben da also deutlich über 30 Knoten gehabt, in Windböen knapp an die 40 Knoten. Und das haben wir natürlich zum Trainieren bestens genutzt und haben auch unser Sturmsegel natürlich oben gehabt, was also wirklich eine Freude ist, wenn man so ein Sturmsegel hat. Und ich kann nur jedem Bootseigner zumindest sehr ans Herz legen, sich eine entsprechende Besegelung zurechtzulegen. Diese Standardbesegelung, also die großen Rollgenuas und so weiter, sind zwar alle sehr nett, aber ja, bei 20 Knoten, da geht es vielleicht noch, wenn man zum Reften beginnt, aber bei 25 wird es dann schon ein bisschen mühsam, und spätestens bei 30 Knoten ist es eigentlich nur mehr ein Bangen darum, ob das Teil das eh aushält. Das heißt, das Segel selber hält den Wind normalerweise eh aus, wenn man entsprechend Kräfte hat. Aber die Furling ist meistens ja, ziemlich gespannt, und zumindest für mich, also wenn es dann einmal auf die 30 Knoten oder über die 30 Knoten geht, jedes Mal ein Nervenkitzel, ob sie nicht doch irgendwann einmal abreißt, und das kommt vor. Also dass jeden Segler, der bei unter normalen Bedingungen und nicht nur bei Flaute im Sommer unterwegs ist, also ist bestimmt schon einmal die Furling gerissen und eine entsprechende Besegelung hat, also eine kleinere Fock beziehungsweise sogar ein Sturmsegel, dann macht das richtig Spaß, weil dann braucht man sich hier zumindest keine Sorgen machen. Und das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt für die Vorbereitung, für Schwerwettervorbereitung, also wenn man Turns unternimmt, die doch länger dauern, also nicht nur Urlaubsturns, wo man da 20 Meilen um die Inseln herumfährt in Kroatien, sondern richtige Turns unternimmt mit einigen Passagen, eventuell auch im Atlantik oder Atlantiküberquerung oder dort ist jetzt nicht egal, also mehrere, also sozusagen längere Passagen ganz einfach, und es reicht, wenn man eine Woche auf einer Passage ist, dass man eine entsprechende Ausrüstung mit hat, und zu dieser Ausrüstung zählt natürlich auf jeden Fall eine anständige Besegelung, und anständig in meinem Sinn, also meiner Meinung nach, heißt da auf jeden Fall, dass man das Vorsegel entsprechend wechseln kann. Also dass man nicht nur eine große Genua hat mit Rolleinrichtung, was eh Standard ist, sondern dass man auch ein kleineres Segel zur Verfügung hat, eine Fock. Und idealerweise dann natürlich auch ein echtes Sturmsegel, was also vom Segeltuch her speziell ausgelegt ist für besondere Belastungen. Und wer jeder, der mit so einem Segel schon einmal gesegelt ist, der wird mir da wahrscheinlich zustimmen, dass das einfach, also da hat man gleich um einiges mehr Vertrauen in die Sache. Ja, das Wetter. Ich habe gesagt, wir haben eine Bora, eine ganz typische Bora-Lage. Wer sich das vielleicht anschauen möchte, live, beziehungsweise rückblickend, also nicht live, aber rückblickend, wenn man sich die Bodendruckkarte oder eine Bodendruckkarte ansieht vom zum Beispiel 17. November. Ich habe da eine Bodendruckkarte von der ZAMK, also Zentralanstalt für Meteorologie in Österreich. Das wäre www.zamg.ac.at. Da kann man auf die Wetterkarte, also oben im Menü unter Wetter, dann Wetterkarte auswählen. Und da bekommt man eine sehr nette Wetterkarte, nämlich mit überlagertem Satellitenbild. Man sieht also auch den Bewölkungsgrad sozusagen in die Karte, in die Bodendruckkarte eingeblendet. Und da hat man direkt auf derselben Seite unten unter der Karte auch das Kartenarchiv. Da kann man sich für die letzten Jahre, für jeden beliebigen Zeitpunkt oder jeden beliebigen Tag zumindest, eine Karte aus dem Archiv anzeigen lassen. Wenn man da jetzt den 17. November 2018 12 Uhr UTC Karte abrufen, auswählt, sieht man also ganz schön die Wettersituation, die wir da haben oder gehabt haben. Es ist eindeutig die Bora-Lage zu erkennen. Die Bora-Lage ist ersichtlich aus der aus den in der Adria waagrecht liegenden Isobaren, wobei der höhere Druck nördlich ist und der tiefere Druck südlich. Also es ist ein ganz perfektes Bohrerbild, was man da sieht. Wir haben also durch Österreich sieht man hier Österreich und Deutschland durchgehend die 10,30 Hektopascal Isobare. Dann in der Nordadria Golf von Triest hat man 10,25 und dann Zentraladria weiter unten 10,20 und im Ionischen Meer dann unten die 10,15er. Und die Isobaren liegen annähernd waagrecht, also was eindeutig eine Bora-Lage ergibt, weil wenn man sich überlegt, in welche Richtung der Wind weht, also vom höheren zum tieferen Druck natürlich und durch die Corioliskraft nach rechts abgelenkt, ergibt also in dieser Karte eindeutig einen Nordwestwind. Man kann da starke Hochdruckgebiet sehen über Europa. Also Norwegen, Schweden, oben ist das Zentrum und Polen sozusagen etwas in die Länge gezogen und der Tiefdruckkern liegt hier im Seegebiet Sidra, also in der großen Syrte und dazwischen sozusagen teilen sich die Isobaren auf. Wobei für die Bora-Lage nicht entscheidend ist, wo die Kerne der Druckgebilde sind, sondern ausschließlich die Lage der Isobaren im Bereich der Adria bzw. am Balkan und das kann man hier sehr schön sehen. Ebenfalls auf derselben Karte kann man auch sehen, ist eingezeichnet über Italien, steht hier HTK, was für Höhentiefkern steht. Das ist ein Höhentief, in der Regel wird hier von der 500 Hektopascal Karte ausgegangen und bedeutet also in dem Fall hier, dass wir in der Höhe hier durch das Tief, wo ebenfalls die gleichen Regeln gelten, was jetzt die Corioliskraft betrifft, also einen Luftmassentransport haben, der also sozusagen hier auf dieser Karte eher, also aus dem Norden kommt natürlich und hier jetzt aus der Richtung, ich würde mal sagen Nordatlantik, England bzw. westlich von England, Irland, also daher kühlere Luft in das Mittelmeer hinein transportiert und sobald die Luft ins Mittelmeer hineinkommt, durch das verhältnismäßig warme Wasser, die Wassertemperatur liegt derzeit noch immer bei 15 Grad, sowas herum. Also auf jeden Fall hier unter Umständen eine Verstärkung der Tiefdruckgebiete, die hier eh schon sind, stattfinden kann und beziehungsweise entstehen können. Und was man auch schön sehen kann in dieser Karte ist eben das Wolkenbild über Korsika, Sardinien generell und zwar östlich und westlich davon bis nach Afrika hinunter und in der großen Syrte hier ebenfalls, also im gesamten Seegebiet Sidra, überall Wolken, Fetzen, gesamte Ägäis, alles wolkenbedeckt sozusagen. Okay. Ja, in diesem speziellen Fall handelt es sich um eine weiße Bora, also die weiße Bora ist die angenehmere der beiden in der Adria selber. im zentralen nördlichen Adria, meistens mit relativ schönem Wetter, das heißt also Sonnenschein oder wenig Wolken begleitet und nicht ganz so heftig wie die schwarze Bora. Die Ursache für die weiße Bora ist jetzt in dem Bild auch ersichtlich, dass also das dominante Druckgebiet, das die Bora verursacht, ist das Hochdruckgebiet. Also ist das auf dieser Wetterkarte eindeutig zu ersehen, ist, da ist mehr oder weniger fast die halbe, das halbe Bild füllt alleine dieses Hochdruckgebiet. Ja, dann ein paar Worte zum Schwerwettersegeln. Schwerwettersegeln hat, wie ich schon eingangs erwähnt habe, natürlich sehr viel mit damit zu tun, was jemand unter Schwerwetter versteht. Das kann jetzt beim einen schon 20 Knoten sein. Beim anderen ist da die Schmerzgrenze noch lang nicht erreicht. In jedem Fall ist die Situation natürlich, wie soll man sagen, in jedem Fall ist die Situation besser zu meistern, wenn man eine Routine hat. Also das Wichtigste für schwierige Situationen generell, ob man das jetzt ein Schwerwetter nennt oder Gewitter oder in Anführungszeichen nur ein Gewitter oder so. Das Wichtigste ist, dass man die Handgriffe beherrscht und nicht nur weiß, wie die Handgriffe richtig sind, sondern diese tatsächlich verinnerlicht. Also ohne darüber nachzudenken. Ich sage immer, das ist wie beim Autofahren in der ersten Fahrstunde man auch mit verschwitzten Händen am Lenkrad im Auto sitzt und überlegen muss, wo der nächste Gang ist und in welcher Reihenfolge die Pedale gedrückt werden. Das geht einem dann irgendwann einmal in Fleisch und Blut über und man fährt hunderte Kilometer, ohne auch nur ein einziges Mal darüber nachzudenken, wie denn das Schalten eigentlich überhaupt funktioniert. Und genauso weit sollte es beim Segeln oder muss es beim Segeln auch kommen, wenn man sicher unterwegs ist. Die Routinehandgriffe müssen einen in Fleisch und Blut übergehen und da darf man nicht drüber nachdenken müssen. Da stellt sich natürlich die Frage, naja, was sind die Routinehandgriffe? Da gibt es natürlich eine Vielzahl, da die Seefahrt oder Schiffsführung und die Bedienung einer Yacht natürlich um ein Vielfaches komplexer ist als Autofahren. Das ist also sozusagen nur rein so ein Vergleich, halt banaler Vergleich. Natürlich gehört dazu, dass man gewisse Knoten beherrscht und so weiter, ohne darüber nachzudenken. Aber die wichtigsten Routinehandgriffe sind hier auf jeden Fall die Segelbedienung. Die Segelbedienung muss sozusagen im FF gehen. Ganz im Speziellen, wie man die Segel refft und wie man Segel richtig birgt. Dass einem diese Handgriffe, dass man nicht nachdenken muss, welche Leine muss man jetzt in welcher Reihenfolge ziehen und auf welchen Kurs muss man das überhaupt machen und so weiter. Sondern diese Schritte müssen einfach so von sich aus automatisch kommen, ohne dass man darüber nachdenken muss. Also Segel reffen beziehungsweise Segeln bergen ist das Allerwichtigste oder eines der wichtigsten Dinge, die man da auf jeden Fall vom Technischen können muss. Zum Segelreffen ist immer die Frage, na, wie macht man das dann eigentlich? Also zum einen reffen tut man grundsätzlich von vorne nach hinten. Das bedeutet zuerst das Vorsegel, dann das Großsegel. Beim Segelbergen natürlich auch zuerst das Vorsegelbergen, dann das Großsegelbergen. Das ist deshalb so wichtig, weil man für das Bergen des Vorsegels, und zwar insbesondere, wenn man eine Rollreffanlage hat, wenn man ein normales Segel, also eine zusätzliche Fock oder ein Sturmsegel oder so weiter, das man auf Starkreitern hinaufsetzt, da ist es nicht so wichtig, aber wenn man eine Rollreffanlage hat, dann muss man unbedingt schauen, dass man den Druck aus dem Segel bekommt. Also ich rede jetzt vom Vorsegel. Es ist unendlich wichtig, den Druck aus dem Segel zu bekommen. Und die einzige Möglichkeit, die man hat, den Druck aus dem Segel zu nehmen, ist auf einem tiefen Rahmenkurs. Und zwar im Windschatten vom Großsegel. Alle anderen Kurse kann man bei der Rollreffanlage vergessen. Vor allem, wenn man, also hier, ich rede hier von Situationen, wo tatsächlich der Wind geht. Und ich kann sagen, es ist schon bei 20 Knoten, merkt man schon einen deutlichen Unterschied. Also ich sage mal, bei 20 Knoten, spätestens bei 20 Knoten sollte man beginnen, ordentlich zu arbeiten, ordentlich zu reffen. Was man bei 10 Knoten Wind macht, das ist ungefähr 3, also bei 3 Windstärken ist eigentlich völlig egal, da kann jeder alles, weil 3 Windstärken sind nahezu Windstille, da kann jeder Segel setzen, bergen, reffen und so weiter und da kommt es auf nichts an und das ist auch ziemlich egal, auf welchen Kurs man das macht. Aber wenn der Wind mehr wird, 4 Windstärken, 5 Windstärken, spätestens dann ist es also nicht mehr egal und wenn man dann hinaufgeht, Windstärke 7 oder 8, oder eventuell 9, dann umso mehr muss man das Rollreff, also die Rollgenua, wie ein rohes Ei behandeln, da die Reffanlage jetzt nicht in Wahrheit für solche Dinge ausgelegt ist. Und, also nochmal, das bedeutet, Genua bergen bzw. Genua reffen, Schritt 1, Großsegel aufführen, Kursänderung auf Rahmenkurs, auf tiefem Rahmenkurs. Es wird dann passieren, dass die Genua einfällt, das funktioniert auch bei viel Wind. Das heißt, einfällt, weil eben der Windschatten des Großsegels sozusagen da ist. Das ist dann im Normalfall das, wenn man das unbedingt möchte, auf einem Butterfly segeln. Das muss man ja deshalb tun, weil beide Segel auf derselben Seite keinen Wind mehr bekommen im Vorwindkurs. In diesem Fall ist es aber erwünscht, dass das Vorsegel keinen Wind bekommt. Und darum, um eben den Druck aus dem Segel heraus zu haben und dann anständig reffen zu können. Bedeutet also, sobald der Druck aus dem Segel ist, Schot vieren, nicht zu viel, dass sich vorne nicht verwurstelt, sondern mit Gefühl und gleichzeitig an der Furling, also an der Genoa-Reffleine, entsprechend Segel wegrollen. Die Furling muss immer mit der Hand zu bedienen sein. Das kann man sich als Faustregel merken, wenn man bei der Genoa-Furling eine Winchkurbel benötigt, dann stimmt etwas nicht. Dann sollte man sich überlegen, was da falsch ist. Die Genoa muss immer mit der Hand zu bergen sein, also die Furling. Wenn man das hat, anschließend Segel wieder dicht holen, ganz dicht, so dicht wie möglich, nicht vergessen den Holepunkt zu verschieben und an den Wind gehen, und zwar hart an den Wind, das so hart wie nur irgendwie möglich. Wichtig dabei ist, einerseits zwar möglichst hoch am Wind zu fahren, andererseits aber muss unbedingt Fahrt im Schiff bleiben. Das Schiff darf nicht absterben, in keinem Fall, also unbedingt Fahrt im Schiff behalten. Es muss nicht wahnsinnig schnell sein, aber es soll trotzdem irgendwie fahren, und zwar damit es manövrierfähig bleibt. Schiffe, die nicht fahren, sind bekanntlicherweise ja nicht manövrierfähig, weil man keine Anstrahlwirkung am Ruder hat. Und dann muss man das Großsegel reffen, hängt jetzt natürlich davon ab, ob man jetzt eine Rollreffanlage oder ein Lattengroß hat mit einem Standardreff, wobei da gibt es ebenfalls verschiedene. Im einfachsten Fall hat man eine Rollreffanlage. Also man fährt jetzt hart an den Wind, anschließend Druck aus dem Großsegel nehmen, bedeutet Großschot auf, also Großschot aufführen, bei der Rollreffanlage zum speziellen Großschot aufführen, dass der Druck rausgeht, dann andirken und Unterliegstrecker lösen bzw. nachlassen und dann an der Reffleine entsprechend das Segel wegreffen, sofern man ein Reffsystem mit Reffleine hat. Es gibt bei den Reffsystemen gibt es da, also bei den Rollreffanlagen gibt es zwei Systeme, die häufig verbaut werden. Das eine hat eine Reffleine, das andere hat ein Getriebe mit Winchkurbelaufsatz am Mastfuß. Das erstere System hat den Vorteil, dass man es vom Cockpit bedienen kann, ist in der Regel aber schwierig zu bedienen bei viel Wind, weil das Kräfteverhältnis bzw. der Hebel, den man mit der Reffleine bewirkt, äußerst ungünstiger Hebel ist und man wird dabei vermutlich dann eine Winchkurbel benötigen bei viel Wind. Viel Wind heißt also 20 aufwärts, also 5, 6, 7, 8, 9 Windstärken. Das bessere System, also das REF-technisch bessere System, ist das, wo man am Mast vorne eine Winchkurbel anstecken kann. Hier kann man sehr, sehr sanft und gefühlvoll das Segel reffen. Es hat zwar den Nachteil, dass man zum Mast nach vorgehen muss, was natürlich bei schwierigen Wetterbedingungen immer unangenehm ist, aber zu dem Zweck hat man selbstverständlich eine Rettungsweste an und ist angegurtet vorne. Und dann kann man das Segel vorne mit einer Winchkurbel anständig, also sauber wegrollen. Also ich bin jetzt ich persönlich bin der Favorit von dem zweiten System, weil es mit weniger Kraft und sanfter sozusagen zu bedienen ist durch die Winchkurbel, durch den wesentlich besseren Hebel. Beim Lattengross, gleiches System, hart an den Wind gehen natürlich und anschließend Druck aus dem Segel nehmen, bedeutet Großschot auf, Niederholer auf. Niederholer unbedingt aufmachen, braucht man anschließend, damit man durchsetzen kann, die Reflinen. Dann das Fall vieren so weit, dass die vorderen Refpunkte, der vordere Refpunkt, die Couch, die sozusagen eingenäht ist, im Segel herunterkommt. Es gibt hier verschiedene Systeme, das würde zu lange dauern, das alles zu erklären. Mir persönlich am sympathischsten ist das Zwei-Leinen-Ref, da muss man nämlich nicht zum Mast nach vorne, kann man nach hinten, kann man rein von hinten bedienen. Vom Konzept funktionieren aber alle Systeme gleich. Es gibt dann auch das klassische System, wo man die vordere Couch in den Reffhaken einhängt, vorne am Baum. Das System funktioniert ebenfalls sehr gut, hat aber ebenfalls wieder den Nachteil, dass man jemanden an den Mast nach vorne schicken muss zum Einhängen. Ansonsten gibt es dann noch das Einleinen-Ref, das ganz ähnlich funktioniert wie das Zweileinen-Ref, nur dass man nicht zwei separate Leinen hat, sondern eine, die durchgefädelt ist. Dieses System ist meiner Meinung nach etwas, also für viel Wind, Passagen, schwierige Bedingungen eher ungeeignet, da durch die vielen Umlenkpunkte, die man von dieser einen Leine hat, man so viel Reibung in der Leine hat, dass es sehr viel, also ständig hakelt und so weiter und man eigentlich trotzdem einen Mann vorne oder eine Person vorne am Mast braucht, damit man das Ref bedienen kann. Wenn also der vordere Refpunkt dann herunten ist, dann setzt man das Fall wieder durch, bei den Einleinen-Ref erst nachher, bei den anderen Ref-Systemen vorher, also Fall durchsetzen, also vordere Couch einhängen bzw. vordere Refleine durchsetzen, dann das Fall durchsetzen. Beim Einleinen-Ref zuerst das Ref durchsetzen, dann das Fall durchsetzen. Ansonsten bei den anderen beiden dann die hintere Refleine durchsetzen, so lange bis eben das Horn des Segels unten am Baum anliegt. Wie gesagt, Reihenfolge Einleinen-Ref und die anderen Ref-Systeme ist jetzt nur, wann das Fall durchgesetzt wird. Beim Einleinen-Ref macht man das nachher, bei den anderen Ref-Systemen vorher. Dann Segel Großschot dicht, abdirken und weiterfahren. Okay, und diese Handgriffe, dieses Segel bergen, Segelreffen, sind doch einige Schritte, die man da durchführen muss. Und da darf man dann nicht mehr nachdenken müssen darüber, wann man welche Leine, wo, warum, wie, auf welchem Kurs. Das muss aus dem FF einfach funktionieren. Besonders entscheidend ist, in schwierigen Situationen, dass man eine entsprechende Ordnung und Disziplin hat am Boot und dass man das vorher schon hergestellt hat. Also das bedeutet also niemals erst zu beginnen in der schwierigen Situation dann das Boot aufzuräumen, sondern es sollte immer schon aufgeräumt sein. Es gibt da viele interessante Bücher und Berichte darüber. Zwei möchte ich da ganz besonders erwähnen und zwar ist im Millemari Verlag vor einiger Zeit sind zwei Bücher erschienen. Das eine Buch heißt Gewittersegeln und das andere Buch heißt Sturmsegeln. Und diese beiden Bücher sind Sammlungen von Seglern, Geschichtensammlungen von Seglern, die hier eben von ihren Sturmerfahrungen beziehungsweise von ihren Gewittererfahrungen berichten, in kurzen Geschichten eigentlich. Die Bücher, man kann das, der Verlag hat eine Seite, heißt millemari.de. Da kann man sich also das anschauen, welche Bücher es da gibt. Dann kann man im Handel natürlich käuflich erwerben. Und die Quintessenz dieser Geschichten ist sehr oft, zwar nicht ausschließlich, aber sehr oft, dass das, was passiert ist, also die Schäden bzw. die unter Anführungszeichen Katastrophen, sehr häufig Sekundärschäden waren, bedeutet also, oder so durch Sekundärursachen entstanden sind, sagen wir so. Bedeutet also nicht direkt, dass jetzt der Sturm selbst primär, also im Sinne von viel Wind schuld war oder dass das Gewitter schuld war, weil der Blitz eingeschlagen hat oder so. Das war eigentlich meistens oder sehr häufig nicht die primäre Ursache, sondern vielmehr, dass als Folge von dem besonderen Wind dann Dinge passieren, wie zum Beispiel in der Kajüte zerbricht das Geschirr, liegt am Boden, die Messer fliegen herum, irgendjemand steigt drauf, verletzt sich beziehungsweise vergessen Rettungswesten anzulegen oder entsprechend anzupassen, Ölzeug nicht da, Leinen wären dringend benötigt geworden, waren aber nicht ordentlich aufgeräumt und so, sowas in der Art. Und das ist meine Philosophie. Auf meinen Booten gibt es immer eine beinharte Ordnung in dieser Hinsicht, nämlich um für den Fall der Fälle vorbereitet zu sein, weil wenn eine schwierige Situation kommt, hat man dann Zeit bzw. kann die Zeit dafür nutzen, sich ausschließlich um die schwierige Situation zu kümmern. Da passiert eh immer noch genug, womit man unter Umständen nicht gerechnet hat, aber dass man nicht so banale Sachen von vornherein, also dass man nicht mit so banalen Dingen kämpfen muss. Ja, in Speziellen bedeutet das bei mir immer, die Teile des Bootes in den Packskisten und also sämtliche Ausrüstungsgegenstände des Bootes sind immer ordentlich verstaut, immer am selben Ort. Ich habe hier eine besondere Ordnung, in welcher Packskiste welche Leinen und so weiter liegen. Da gibt es bestimmte Spielregeln, wie das sein muss. Auf jeden Fall immer zusammengeräumt. Es wird immer alles, was benutzt wird, nachdem es benutzt wird, wieder ordnungsgemäß an den Platz zurückgegeben, wo es vorher war. Selbiges gilt auch fürs Bootsinnere. Auch im Boot immer Ordnung halten, nicht das Geschirr herumstehen lassen, nicht die Messer herumstehen lassen, immer die Schabs zumachen, alles verschließen, Gewand wegräumen, nichts im Salon herumliegen, in den Kabinen alles aufhängen, dass alles im Griff bereit ist. Rettungswesten anpassen am ersten Tag, dass man sieht, aha, eine Anprobe machen, am besten mit Ölzeug und so weiter, dass man dann, wenn man es schnell braucht, das auch sozusagen dann sofort bei der Hand ist. Ja. Dann Schabs immer verriegeln, nie offen lassen, immer dreimal schauen, ob die Schabs alle verschlossen sind, dass die dann nicht plötzlich aufgehen und das ganze Geschirr herausfällt. Seeventile schließen. Ich schließe bei schwierigeren Fahrten immer die Seeventile, zumindest die leicht zugänglich sind, und das sind normalerweise immer die Seeventile der Nasszellen. Und das sind halt so, also nur vom Konzept her, da kann man jetzt natürlich noch viele andere Sachen auch anlisten, an diese, also aufzählen in diesen Dingen hier. Ja, wenn einem etwas auffällt, ebenfalls ja nicht schlampig sein, bedeutet so viel wie, wenn einem auffällt, dass irgendetwas Wichtiges kaputt ist, sofort reparieren und nicht auf später verschieben und sagen, ja, das machen wir irgendwann mal genau in dem Moment, wo man das dann sozusagen, wenn dann die schwierige Wettersituation kommt, dann bekommt man diese Rechnung dann präsentiert, dass man irgendwas verschlampt hat oder irgendetwas eben gemeint hat, auf später zu verschieben. Das sind also meine Tipps. Seid ordentlich auf den Booten, keine Sauwirtschaft, immer alles ordentlich halten, immer alles griffbereit halten, dass alles funktioniert, und Routine-Handgriffe trainieren, insbesondere Segel setzen, Segel bergen, Segel reffen. Diese Handgriffe müssen im Schlaf jederzeit sofort in kürzester Geschwindigkeit abrufbar sein. Wir haben auf unserem Trainingsturn, von dem ich am Anfang erzählt habe, auch natürlich auf Zeit Segel gesetzt und Segel geborgen und gerefft und so weiter. Und wir haben also hier, ich habe jetzt nicht mehr alle Teamzeiten im Kopf, aber wir haben hier beim Trainieren also immer zwei Teams gebildet. Bedeutet also, zwei Personen waren ausschließlich dafür zuständig, für Segelbedienung und so weiter, da man oft im Ernstfall ja sich nicht auf die gesamte Crew verlassen kann, sondern im schlimmsten Fall alleine ist, aber vielleicht dann auch noch einen zweiten hat. Also haben wir in Zweierteams die gesamte Schiffsbedienung gemacht während dieser Trainings, die wir auf Zeit gemacht haben, und die Zeiten fürs Reffen auf unserer Aruna, was eine Yacht ist mit Standardbesegelung, bedeutet also ein Rollgroß haben wir da und eine Rollgenua vorne, sind also die Zeiten, die Teamzeiten gewesen, also im Schnitt so zwischen einer Minute, zwei Minuten, 2:30, sowas vielleicht, ja. Und die Zeit hat man in der Regel, wenn man aufmerksam ist und nicht nur herumliegt, sondern wenn schwierige Wettersituationen sind oder sozusagen keine ungefährlichen Wettersituationen, wenn also der Wetterbericht angekündigt hat, dass eine Böenwahrscheinlichkeit gegeben ist von 10 Windstärken oder so, also was weiß ich, 50, 55 Knoten, dann darf man sich eben nicht den ganzen Tag faul aufs Ohr legen, sondern muss von Zeit zu Zeit aufmerksam sein, beziehungsweise den Rudergänger natürlich entsprechend instruieren, immer aufmerksam zu sein, was das Wetter betrifft, denn wenn man es rechtzeitig entdeckt, dann kann man immer noch reffen. Ein paar Minuten hat man in der Regel immer Zeit. Ich habe jetzt hier noch eine kleine Ankündigung. Es gibt auch ein Wetterseminar, möchte ich da noch ankündigen. Und zwar gibt es am 16. Februar 2019, das ist ein Samstag, gibt es im Seminarzentrum von B3 on Water einen Wetterkurs von mir. Also es ist ein Wetterseminar. Der Inhalt dieses Wetterseminars ist es eigentlich, Wetterberichte zu lesen, zu verstehen und richtig zu interpretieren. Und davon, dass man sozusagen das trainiert, wie man da solche Wetterberichte richtig interpretiert, dass man eben nicht in so schwierige Situationen kommt, zumindest jetzt einmal für normale Wochenturns oder egal wo man auch immer fährt. In einer Woche kann man eine sehr gute Vorhersage bekommen, man muss sie nur richtig verstehen. Und in diesem Wetterseminar haben wir den ganzen Tag Zeit, es dauert von 9 bis 17 Uhr normalerweise, und da werde ich gemeinsam mit euch verschiedene aktuelle oder also verschiedene vergangene, aber tatsächliche echte Wetterberichte austeilen, samt Bodendruckkarten und so weiter. Und da werden wir in Gruppen arbeiten, verschiedene Situationen ausarbeiten und dann gemeinsam diskutieren. Und ja, da sind noch Plätze frei. Buchbar ist das Ganze bei B3 auf b3-onwater.at. Unter Termine und Preise findet man das Wetterseminar für Seefahrerinnen am 16.02.2019, und ich würde mich freuen, wenn ich da einige wieder begrüßen darf. Ja, und das war's. Damit verabschiede mich und ich freue mich schon, wenn es wieder heißt Schiff, Captain, Mannschaft. Pfiat euch!